Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. In jeder Folge laden wir einen Experten oder eine Expertin ein und machen zuerst mal einen Health-Check. Also, was macht er oder sie eigentlich selbst für die Gesundheit? Dann stellen wir die wichtigsten Fragen zu Körper, Geist und Wohlbefinden. Im Mythencheck nehmen wir Gesundheitsweisheiten unter die Lupe. Was ist Fakt, was ist Fake? Und am Ende bekommen wir ein Rezept verschrieben mit Tipps für die Gesundheit, die wir gleich heute noch umsetzen können.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Alle sind bester Ordnung, ihre Werte sind wunderbar. Was kann ein Arzt Schöneres zu uns sagen? Eigentlich. Aber was, wenn es sich gar nicht nach bester Ordnung anfühlt, wenn Symptome einfach da sind? Egal ob das Müdigkeit, Erschöpfung, schlechter Schlaf, Herzrasen, Schwindelanfälle, Migräne oder Verdauungsbeschwerden sind. Die Liste ist da sehr lang und bunt. Und was all die Beschwerden gemeinsam haben, wir fühlen uns einfach nicht wohl, nicht 100% fit, egal wie gut unser Blutbild angeblich ist. Wie können wir unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen? Und was meint sie bitte mit einem artgerechten Leben als Fundament für jeden gesunden und auch kranken Menschen? Gabriela Weiß ist Pharmazeutin, arbeitet seit 2015 als Apothekerin in Linz und ist verantwortlich für die Produktentwicklung des Nahrungsergänzungsmittelherstellers Valeo Vita. Und heute sitzt sie mir gegenüber, damit sie uns mit ihrer vielfältigen Expertise und ihrem ganzheitlichen Ansatz zeigt, wie wir Eigenverantwortung für das wohl Wichtigste übernehmen können, das wir haben. Unsere Gesundheit. Liebe Gabriela, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Susanna, ich freue mich auch da zu sein.
Jetzt schauen wir uns zuerst mal deinen eigenen gesunden Lebensstil an. Wir machen einen kleinen Health-Check. Der Health-Check. Die beste gesundheitliche Entscheidung, die ich je getroffen habe.
Langfristig Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.
Mein Morgenritual.
Seitdem ich ein kleines Kind habe, die Kleine versorgen und dann sie in den Arm nehmen, uns beim lieben Gott bedanken, dass es sie gibt und dass sie gesund ist und ihr zu sagen, Helena, heute ist ein neuer Tag, ein neues Leben wurde uns gegeben und wonach wollen wir streben?
Wie schön. Und sie ist jetzt 14 Monate und ist gerade am Laufen lernen.
Ja, genau.
Das ist immer in meinem Kühlschrank.
Gemüse, immer, ganz viel Gemüse.
Mein Lieblingshack für guten Schlaf.
Herausgefunden zu haben, wann ich spätestens ins Bett muss und wann ich frühestens aufstehen sollte, um mich fit zu fühlen. Das habe ich beobachten müssen.
Was ist das für dir, bei dir für eine
Zeitspanne? Spätestens um 22 Uhr, bestenfalls im Bett liegen und spätestens um 6.30 Uhr aufstehen.
Das findet die Helene auch in Ordnung, oder?
Ja, sie ist mittlerweile d'accord.
Das ist zwar nicht gesund, aber darauf verzichte ich trotzdem nicht.
Ab und zu ein Stück Kuchen.
Viele kennen das ja. Man geht zum Arzt, weil irgendwie hat man schon länger Beschwerden und denkt sich, das lasse ich mir jetzt mal anschauen. Dann wird man durchgecheckt, Blutbild wahrscheinlich gemacht und es heißt, na, alles in Ordnung. Okay, dann geht man heim und weiß nicht, ja, wie macht man jetzt weiter, weil die Symptome verschwinden ja nicht einfach so. Was kann man denn dann machen?
Dann fängt der Weg erst so richtig an. Tatsächlich ist es so, dass in einem Standardlabor, das viele Hausärzte veranlassen, sowas wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gehirnnebel, also Brain Fog oder Unverträglichkeiten, all diese Sachen werden ja in einem Standardlabor, die bleiben unsichtbar. Die Werte dafür werden ja gar nicht erhoben, um das interpretieren zu können.
Also selbst bei einem sogenannten großen Blutbild, was das der Hausarzt vielleicht macht, ist das nicht sichtbar.
Zum Beispiel bei einer Konzentrationsschwäche oder bei einer andauernden Müdigkeit. Gut, der Eisenstoffwechsel wird gemacht, aber das ist ja nicht das einzige Indiz dafür. Oft liegt ein Omega-3-Mangel vor in Kombination mit einem Vitamin-D-Mangel beispielsweise oder ein Coenzym-Q10-Mangel. Diese Werte werden alle nicht erhoben. Und außerdem ist ganz wichtig zu verstehen, dass Normbereiche keine Optimalbereiche sind. Die Normbereiche sind statistisch an den Mittelwert der Bevölkerung angepasst, aber sie sagen nichts über deinen persönlichen Idealzustand aus. Und das nächste ist, wie hat man die Werte interpretiert? Schaut man wirklich nur, dass sie innerhalb dieses Bereiches sind, oder hat man gelernt, differenziert zu analysieren und hinzuschauen, um zu verstehen, ab wann eine Stoffwechselschieflage beginnt? Ja, beispielsweise beim TSH-Wert, der wird einigen was sagen, ist ein wichtiger Wert für die Schilddrüse, ist die Norm extrem breit. Der geht bis zu 4. Aber in Wahrheit zeichnet sich schon ab circa 1,5 irgendeine Art von Stoffwechsellage aus in Richtung Unterfunktion. Und da muss man weiter recherchieren. Ist da ein Mangel da oder ist zu viel Stress da, der die Schilddrüse behindert und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der Arzt sagt, es ist alles okay laut Befund, heißt es noch nicht, dass alles okay ist.
Jetzt tun wir uns aber ein bisschen schwer, wenn wir zu den Göttern und Göttinnen in Weiß sagen, nein, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Aber würdest du so empfehlen, dass man dann auch wirklich aktiv ein anderes Blutbild noch einfordert, oder kann man selber beim Labor so ein Blutbild anfordern und das dann versuchen zu interpretieren?
Also das ist eher ein sehr komplexes Thema. Wir versuchen es einmal praktisch anzugehen. Wenn die Symptome schon sehr lang bestehen, dann ist es gut, sich da sehr wohl einen Begleiter zu suchen, einen ganzheitlichen Mediziner. Es gibt schon sehr viele orthomolekulare Therapeuten. Die machen dann ein Riesenblutbild, Mikronährstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Aminosäurenhaushalt. Wenn zum Beispiel ein Problem in der Magen-Darm im Verdauungstrakt vorliegt, dann könnte man sich wen suchen, der Stuhluntersuchungen macht. Die zeigen dann, ist ein Entzündungswert da im Darm? Ist eine Histaminintoleranz da? Hat man vielleicht die echte Glutenunverträglichkeit, Laktose, Fructose? Das kann man dann, also es gibt schon tolle Therapeuten. Aber wichtig zu wissen ist, dass man schon in Eigenermächtigung extrem viel machen kann. Und das fängt schon an bei Vitamin D, Omega-3 und Magnesium. Darauf werden wir eh noch genauer eingehen, aber das sind drei extrem wichtige Supplemente. Und ich traue mich sagen, dass fast jeder sowohl einen Vitamin D-Mangel hat, als auch einen schlechten Omega-3-Index. Und wenn man allein diese Sachen substituiert, hat man viel getan, weil Omega-3 einfach wichtig ist für Konzentration, dass das Blut schön fließfähig ist, dass man die entzündungshemmende Waage hat zum Omega-6, von dem wir ja genügend tagsüber aufnehmen. Und allein das Vitamin D, das so viele steuernde Prozesse mit sich bringt und in Wahrheit die Vorstufe eines Hormons ist, und jede Zelle in uns braucht Vitamin D. Also man kann wirklich schon so viel machen, man kann sich beobachten, wo könnte man was optimieren? Ist es der Schlaf? Tut mir meine Ernährung gut? Da könnte man jetzt ganz weit ausholen.
Welche Werte sollte man sich denn vielleicht zumindest einmal im Jahr, egal ob man jetzt Beschwerden hat oder nicht, anschauen lassen?
Also ich würde das in Anspruch nehmen in Österreich, dass man einmal jährlich ein ganz großes Blutbild erbittet beim Hausarzt. Da ist dann dabei Schilddrüsenstoffwechsel, Eisen, Entzündungsmarker, Lebermarker. Also die sind standardmäßig eigentlich dabei bei einem großen Blutbild. Und dann würde ich dezidiert danach verlangen, dass man Vitamin D, Vitamin B12, die Folsäure, Zink, Kupfer und den sogenannten Gesamteiweißspiegel machen lässt. Denn diese Sachen sind in Österreich tatsächlich Kassenleistung. Man muss nur einen Arzt finden, der das dann auch ankreuzt und dem man halt verständlich macht, dass man das bitte angeschaut haben möchte. Mein Hausarzt ist super, der macht das, ja. Einige muss man auch ein bisschen, sage ich mal, überreden. Bitte, ich fühle mich nicht gut oder ich ernähre mich schon so lange vegan und ich habe das Gefühl, seitdem passt was nicht oder was auch immer. Und das würde ich in Anspruch nehmen in Österreich.
Und bevor man jetzt überhaupt solche Werte kennt von sich, gibt es da auch Mikronährstoffe, Vitamine, wo du sagst, die kann einmal jeder nehmen, die fehlen uns allen. Oder soll man da wirklich aufpassen, dass man ja nicht irgendwas zu viel einnimmt?
Es gibt sie auf jeden Fall und ich empfehle jedem Menschen, dass er eben diese drei Nährstoffe einnimmt. Das Fundament der Gesundheit aus Nährstoffsicht, sage ich immer, das sind Vitamin D, Omega-3 und Magnesium. Viele fürchten sich ein bisschen vor einer Vitamin-D-Überdosierung, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Vitamin-D einnehmen und es immer noch zu wenig ist. Das heißt, ein Erwachsener kann bedenkenlos 4000 Einheiten Vitamin-D täglich zu sich nehmen. Und wenn er einen Mangel hat, dann wird er sogar noch viel mehr brauchen. Und deswegen empfehle ich auch, dass man den Vitamin-D-Spiegel messen lässt, damit man weiß, wo steht man und nimmt man auch ausreichend. In Österreich muss man von Ende September bis Ende März ohnehin Vitamin D substituieren. Besser ist sogar bis Ende Mai. Aber in diesen Monaten von Ende September bis Ende März kann man sich nackt in die Sonne legen. Es wird kein Vitamin D produziert. Das heißt, in Österreich wird man zwangsläufig in einem Mangel landen, wenn man nichts dagegen tut. Und bei Omega-3 ist es so ähnlich. Also ich habe in den letzten 10 Jahren als beratende Apothekerin nie gesehen, dass wer von Haus aus einen guten Omega-Index hätte. Wir nehmen so viele Omega-6-Fettsäuren zu uns, aber weniger Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, jeder kann einmal 1,5 Gramm Omega-3 täglich zu sich nehmen. Wer einen Mangel hat, für den ist das auch immer noch zu wenig. Aber es ist ein super Anfang, damit man eben aus dieser entzündlichen Stoffwechsellage rauskommt. Und Magnesium ist das dritte. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Mineralstoff. Er ist an über 300 enzymatischen Prozessen beteiligt. Er ist wichtig für Herz und Muskeln. Fast 60% sind in unserem Knochen gespeichert. Viele wissen nicht, dass Magnesium für mich in der Supplementation noch essentieller ist als Kalzium für eine Osteoporose. Es ist auch der wichtigste Partner für Vitamin D. Also ohne Magnesium wird kein Vitamin D aktiviert. Und wenn man laufend Vitamin D einnimmt, um sich was Gutes zu tun, dann wird man zwangsläufig auch irgendwann in einem Magnesiummangel landen, weil das Vitamin D Magnesium verbraucht. Ja, einige Lebensmittel enthalten Magnesium, das ist richtig, aber die Lebensmittel enthalten halt auch oft sogenannte Antinährstoffe wie die Phytinsäure und die bindet auch wiederum Magnesium und es ist auch nicht mehr so viel in unseren Böden wie früher und da würde ich auch standardmäßig jedem Erwachsenen empfehlen, zwischen 300 und 450 Milligramm täglich einzunehmen. Man kann nichts falsch machen. Wenn man mal Durchfall kriegt von einem Magnesiumpräparat, sollte man wechseln auf eine besser verträgliche Form. Und wenn man dann immer noch Durchfall kriegt, dann sollte man stufenweise reduzieren die Dosierung, bis die Dosierung für einen passt. Schlimmeres kann nicht passieren. Also diese drei Nährstoffe sollte wirklich jeder einnehmen. Und den Rest macht man bedarfsgerecht. Bin ich Allergiker, dann fange ich vor der Allergiesaison an, ganz hochdosiertes Vitamin C zu nehmen. Bestenfalls in Kombination mit Pflanzenstoffen. Das potenziert sich, das sind super Präparate. Oder ich nehme dann kurz vor der Allergiesaison zusätzlich Selen. Selen hat eine ganz große Einwirkung auf das Allergiegeschehen. Oder leide ich regelmäßig an Migräne, dann muss ich mir anschauen, ob mir vielleicht Coenzym Q10 fehlt. Dann brauche ich noch viel höhere Dosen Magnesium. Das geht dann an die 600 bis 900 Milligramm. Oder liegt es am Hormonspiegel? Habe ich einen Progesteronmangel? Also den Rest muss man wirklich bedarfsgerecht machen. Oder bin ich ständig krank, obwohl ich schon genug Vitamin D nehme? Dann fehlt dir vielleicht Zink. Oder hast du ständig Stress? So dass der Cortisolspiegel alle deine Funktionen beeinträchtigt, der wirkt sich aus auf Schilddrüse, auf Leber, also auf fast alles. Dann muss ich vielleicht Ashwagandha nehmen, um ein bisschen aus dem Stress rauszukommen.
Und gerade jetzt bei Magnesium, Vitamin D und Omega-3, wo du gesagt hast, das kann jeder mal auf jeden Fall nehmen, meinst du damit auch wirklich durchgehend? Also bei Vitamin D wahrscheinlich kann man im Sommer weniger oder mal weglassen, ja. Aber Magnesium und Omega-3 würdest du durchgehend nehmen oder braucht es dann auch mal wieder eine Pause?
Mhm. Also bei Vitamin D ist es so, man könnte theoretisch ab Ende März bis Ende September es in Österreich über die Sonne produzieren lassen, über die Sonneneinstrahlung auf die Haut. Das geht aber nur in einem bestimmten Zeitfenster, nämlich sobald der Schatten länger ist als man selbst, produziert man kein Vitamin D. Das heißt, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt und nach Feierabend dann rausgeht, an diesen Tagen produziert man auch im Sommer kein Vitamin D, da würde ich es einnehmen. Wenn ich es mal geschafft habe, zur Mittagszeit rauszukommen, dann lasse ich es weg. Also das macht man bedarfsgerecht, aber von Ende September bis Ende März muss es jeder nehmen. Beim Omega-3 ist es so, da würde ich einmal einen Omega-3-Selbsttest machen für zu Hause. Das zahlt die Krankenkasse leider nicht. Aber dann weiß man zumindest, okay, wo stehe ich? Weil die meisten haben da wirklich keinen guten Index. Ein guter Index liegt zwischen 8% und 11%. Wenn man chronische Symptome hat oder eine Autoimmunerkrankung oder eine entzündliche Erkrankung, sollte man sogar eher 11% haben in diesem Test, ja. Die meisten haben das definitiv nicht. Wenn man den Test gemacht hat, nimmt man das hochdosiert ein. Da gibt es dann auch Empfehlungen dazu. Und nach 3 Monaten macht man wieder einen Test und schaut, bin ich jetzt im optimalen Bereich? Und wenn ich zufrieden bin mit diesem Wert, gehe ich auf eine Erhaltungsdosis. Und das nehme ich dann wirklich jeden Tag. Ausnahmen sind, also wenn man dann wirklich schon einen guten Wert hat, dass man sagt, okay, ich esse 3-mal dreimal wöchentlich 200 Gramm von einem sehr omega-3-reichen Fisch, wie Aal oder Makrele, Hering, Seeforelle, Bachforelle. Wenn man das dann wirklich 3-mal die Woche in einer ausreichenden Menge von ca. 200 bis 250 Gramm isst, reicht es dann, um diesen Spiegel zu erhalten, wenn man eine gute Fischquelle hat. Aber wenn nicht, sollte man das wirklich langfristig und täglich nehmen. Gilt sogar für Kinder. Also ich gebe es schon unserer Tochter. Und das dritte ist Magnesium. Magnesium sollte man meiner Meinung nach auch wirklich, so gut es geht, täglich nehmen. Zum Beispiel eine Frau während der Menstruation oder kurz vor der Menstruation sogar ein bisschen höher dosiert. Danach kann sie auch wieder zurückgehen mit der Dosierung. Oder Migränepatienten, Diabetespatienten, viel, viel mehr. Ja, da muss man eben die Dosierung für sich rausfinden, individuell. Ab wann kriege ich Durchfall? Und pausieren kann man Magnesium immer mal wieder auf jeden Fall, so zwischendurch, aber nicht an sportreichen Tagen, wo man viel geschwitzt hat und auch nicht während der Periode und auch während dem Wechsel. Da braucht man auch recht viel Magnesium, auch um der Osteoporose schon entgegenzuwirken, gemeinsam mit dem Vitamin D. Da würde ich auch eher nicht pausieren. Aber immer mal wieder nach Gefühl, dass man mal, heute nehme ich nur eine Kapsel oder jetzt fühle ich mich wieder so extrem schlapp und müde. Ich versuche wieder mehr Magnesium zu nehmen. Magnesium ist unheimlich wichtig für die Energieproduktion. Das kann man dann nach Gefühl machen, aber mehr oder weniger schon regelmäßig.
Nach Gefühl, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Wie können wir denn lernen, da wieder mehr auf die Signale unseres Körpers zu hören? Der sagt uns ja manchmal auch vieles, vielleicht sogar mehr als ein Blutbild, aber haben wir das irgendwie verlernt, darauf zu hören?
Das ist eine extrem interessante Frage. Und ich beobachte und begleite mich ja selbst am allermeisten, sonst wäre ich ja nicht zu diesem ganzen Thema gekommen. Und ich habe für mich herausgefunden, man muss irgendwie wieder eine Vertrauensbasis finden, dass man sich traut, diesen Signalen zu vertrauen. Und das geht nur, wenn man auch die kleinsten Signale vom Körper schätzt, anerkennt, hört und dann versucht, was zu ändern. Wenn es mir zum Beispiel jedes Mal nach dem Essen komisch geht und ich einen aufgeblähten Bauch habe und ich überhöre das einfach, dann wird es mir immer weniger leicht fallen, den Signalen zu folgen. Aber wenn ich dann sage, okay, ich beobachte jetzt mal, was ich heute gegessen habe und ob das dann nochmal beim selben Essen auftaucht, also umso mehr man auf die kleinsten Signale hört, desto leichter wird es mit der Zeit, dass man sich auch selbst vertraut. Aber das ist wirklich ein Weg dahin. Es ist auch immer die Frage, wie viel Bewusstheit hat man schon oder Bewusstsein? Was hat man da schon praktiziert? Weil wenn man eine gute Intuition hat, aber einen so furchtbar starken analytischen Verstand, der dann die Intuition in dem Moment frisst, wo sie aufkommt, ist es wirklich Übungssache zu differenzieren. Was ist jetzt mein Körpergefühl und was glaube ich mit Zwang und meiner kontrollierenden Seite schon wieder durchziehen zu müssen?
Und ist es nicht auch so, dass wenn man zwar schlecht schläft, aber dann im Bekanntenkreis sprechen viele darüber, ach ja, das ist ganz normal, ich schlafe auch schlecht. Mhm. Oder Verdauungsbeschwerden, klingt ja dann auch, als ob das eh jeder hätte. Mhm. Ist das quasi auch so ein bisschen die Gefahr, dass wir dann was kleinreden, was wir uns eigentlich näher anschauen sollten?
Auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Ah, das ist ja ganz normal, das Gläschen Wein hier, das Gläschen Wein da. Angeblich ist das ja gesund, da ist ja OPC drinnen. Man redet sich alles dann schön. Das liegt einerseits daran, glaube ich, dass der Mensch an sich eher ein faules Wesen ist. Also von der Evolution her will man ja jetzt nicht überall da Energie verschwenden, wo man nicht muss, und man will bei seinen Gewohnheiten bleiben. Und an Ernährungsgewohnheiten und Schlafgewohnheiten sind unfassbar viele triggernde Emotionen. Das macht man schon lange, das kennt man so, man möchte das so beibehalten. Und das zu ändern, das bedarf einem sehr hohen Bewusstsein. Und man muss auch bereit sein, sich selbst zu lieben, um das umsetzen zu können. Und wenn man dann von außen hört, okay, ich schlafe schon seit 10 Jahren nicht mehr gut, Kopfweh, ja, sowieso 2-mal im Monat oder so habe ich schon eine Migräne, ja, gibt's Schlimmeres, dann neigt man schon dazu, in diesem Verhalten zu bleiben, weil es ja leicht ist, nichts zu ändern.
Was sind denn für dich so oft unterschätzte Frühwarnzeichen für Krankheiten?
Es fängt schon an bei so Dingen, die viele kennen. Ständig kalte Hände und Füße. Stimmungsschwankungen, ja. Extreme Stimmungsschwankungen. Schlafmangel, also beziehungsweise Müdigkeit, obwohl man ausreichend schläft. Herzrasen, Herzstolpern, komisches Gefühl im Herzen. Und Schwindel. Und was nur? Konzentrationsprobleme. Genau, sowas wie Gehirnnebel, Konzentrationsschwäche.
Mhm. Ja. Das heißt, das sollte man nicht als nichtig abtun, sondern dann genauer hinschauen.
Genau.
Und du empfiehlst ja nicht nur Laborwerte, sondern auch eine sogenannte Lebensstildiagnostik. Mhm. Was genau meinst du damit?
Für mich bedeutet das, dass man den Mensch ganzheitlich betrachtet. Es ist keinesfalls so, dass man Nahrungsergänzungsmittel einnimmt und dann denkt es, damit hätte man es getan. Das ist es nicht, weil wir dürfen nicht vergessen, dass an erster Stelle immer noch steht, ein artgerechtes Leben zu führen. Wie ernährt man sich? Wie bewegt man sich? Tut diese Art der Bewegung gut? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Wie ist meine Schlafqualität? Und was habe ich für Gedanken? Sind die toxisch oder sind sie mir gegenüber ganz lieb, meine eigenen Gedanken? Und das ist für mich alles zusammengefasst unter artgerechtes Leben und Lebensstilführung.
Was hältst du denn eigentlich vom Trend, Gesundheit zu tracken? Das hört man ja auch immer mehr. Sie tragen einen Ring, dass sie wissen, wie gut sie geschlafen haben. Eine Uhr die ganze Zeit. Ich habe auch gerade eine oben, wo ich immer schaue, wie viele Schritte bin ich gegangen. Was hältst du davon?
Ich finde es nicht nur schlecht, aber auch nicht besonders gut. Wenn man ein bestimmtes Ziel hat oder ein Symptom, das man im Auge behalten möchte, finde ich das gut. Zum Beispiel, ich bin ständig müde, ich habe aber jetzt auch keinen Eisenmangel und ich dachte auch, ich würde gut schlafen. Na gut, dann tracke ich mal meine Schlafqualität. Kann interessant sein oder auch meinen Puls. Oder ich fühle mich nicht so fit und ich habe das Gefühl, ich bewege mich nicht so gut. Wie viel laufe ich denn Schritte im Alltag? Anfänglich sind diese Tools, glaube ich, ganz gut, bis man so ein bisschen einschätzen kann, aha, das war jetzt ein bewegungsreicher Tag. Okay, wenn ich am Abend Kohlenhydrate esse, ist angeblich laut meiner Uhr die Schlafqualität schlechter. Also zum Überwachen und zum Überprüfen am Anfang, bis man sich selber kennenlernt, finde ich es gut. Ich finde aber, dass auch diese Tools die Gefahr mit sich bringen, dass man sich noch weiter von sich entfernt. Weil man dann nur noch auf dieses Tool, auf dieses Werkzeug vertraut, anstatt dann selber nachzufühlen, okay, vielleicht sollte ich am Abend keine Nudeln essen. Ich schlafe ja furchtbar nach so vielen Kohlenhydraten. Oder okay, ich bin heute beim Laufen wieder mal über meine Grenze gegangen, um es meinem Ego zu beweisen, aber gut fühle ich mich jetzt nicht. Also das an erster Stelle sollte schon stehen, dass man zurückfindet zu sich und seinem Körpergefühl. Und beim zum Beispiel Kalorientracken. Wenn jetzt jemand übergewichtig ist und überhaupt keine Erfahrungen hat mit Lebensmitteln und wie deren Gehalt ist, dann ist es am Anfang toll. Der lernt dann kennen, aha, diese Zwischenmahlzeit hat jetzt mehr Kalorien, als ich dachte. Wenn es aber jetzt ein Mensch anwendet, der sowieso schon seit Jahren Ernährungsthemen hat, ja, und er verwendet dieses Tracking-Tool, um sich noch mehr in die Restriktion zu treiben und eigentlich fertig zu machen und damit über sich zu urteilen, das ist ganz schädlich. Und da muss man für sich wirklich den richtigen Weg finden.
Du bist ja selbst Mama einer kleinen Tochter, hast schon erzählt. Mhm. Was kann man denn jetzt als Eltern tun, damit man seinem Kind oder seinen Kindern eine gute Basis für deren Gesundheit bereiten kann?
Also selbstverständlich, wir brauchen jetzt nicht drüber reden. Man möchte ja für das Kind ein gutes Essen. Ist eh klar. Also das versucht man selber zu richten und so alles. Das ist so die Basis. Aber ich habe so für mich rausgefunden, dass darüber einfach steht und das Allerwichtigste, das Kind soll sich wahrhaftig willkommen fühlen. Es soll sich nicht wie eine Last fühlen, nur weil man mal einen stressigen Alltag hat. Man soll sich immer wieder vor Augen führen, dass dieses Kind das großartigste Geschenk ist und dass man es wollte und dass es auch im stressigsten Alltag der Lichtblick in allem ist. Und das Allerwichtigste, es soll sich zu 100% willkommen fühlen, so wie es ist. Und ja, es nervt und es ist stressig und es ist sau viel zum Tun. Wir brauchen alle nicht drüber reden, aber es ist wahrhaftigerweise der einzige Sinn im Leben, für mich zumindest. An zweiter Stelle jeden Tag Vitamin D, circa 1000 Einheiten. Und an dritter Stelle den Umgang mit der Sonne lernen. Das Kind muss einfach schon bei den ersten Sonnenstrahlen, also unserer Meinung nach, 10, 15 Minuten an der Sonne spielen dürfen. Und dann bringt man dem Kind einfach bei, okay, jetzt geht man weiter spielen im Schatten oder du musst längeres Gewand anziehen. Aber nicht zukleistern mit chemischen Sonnencremefiltern, nicht zukleistern mit Sonnencreme. Also mein Mann ist ja Vitamin D-Experte. Er hat schon einige Bücher geschrieben über Vitamin D mit Dr. Jörg Spitz und deswegen heißt unsere Tochter auch Helena, benannt nach der Sonne. Und wir haben einen eigenen Umgang mit der Sonne. Es durfte sogar schon als 6 Monate altes Baby auf der Luftmatratze in der Sonne liegen.
Ich glaube, da brauchen wir mal eine extra Folge. Da müssen wir noch näher drauf eingehen. Vielleicht kannst du uns jetzt noch kurz einen Tipp geben. Gerade wenn ich schon sage Tipp, man kriegt ja so viele Tipps und wenn man auf Social Media ist oder in Zeitschriften, Fernsehsendungen, überall bekommt man erklärt, was es braucht, um gesund leben zu können. Es ist schon fast ein Dschungel, man weiß schon gar nicht mehr, was darf man nur essen, trinken, tun, was nicht. Wie kann man sich denn da zurechtfinden?
Alles vergessen. Alle diese Schlagzeilen wirklich vergessen. Die Menschen, die Empfehlungen abgeben, die hadern am meisten mit diesem Thema, zu dem sie eine Empfehlung abgeben. Mir geht es auch so. Ich sitze nicht umsonst hier. Ich habe jahrelange Schmerzensleidenswege hinter mir, was auch immer. Aber das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Immer vor Augen halten, diese Schlagzeilen kommen von einem Menschen, der auch damit hadert und der seinen Weg oft selber noch nicht gefunden hat. Zweitens, niemals in Extremen fallen. Niemals eine Ernährungsumstellung hardcore durchziehen oder eine komplette Lebensumstellung. Es geht nicht ums Dogma, es geht um die Mitte und es muss für meinen Lebensweg passen. Denn wenn ich etwas so radikal mache, kann ich fast unterschreiben, es wird keinen gesundheitlichen Vorteil bringen. Und drittens, man soll sich zugestehen, wenn sich ein Ritual auch wieder ändern darf. Das, was mir heute gut tut, muss mir morgen nicht mehr gut tun. Ich muss nicht 10 Jahre lang jeden Tag einen halben Liter Selleriesaft trinken. Es gibt tatsächlich Menschen, die reagieren auf den Selleriesaft, was den Magen angeht, überhaupt nicht gut nach einer Zeit und auch nicht auf so große Mengen. Und viele ziehen das ja dann so radikal durch, weil es ist ja so unfassbar gesund. Ja, aber für wen und wie lange und wie viel davon ist gesund?
Wie hat sich denn deine Sicht auf Gesundheit im Laufe der Jahre, so quasi schon ab deinem Pharmaziestudium, dann in der Arbeit als Apothekerin und jetzt auch als Produktentwicklerin verändert?
Sehr positiv, sehr positiv. Ich liebe, was ich tue. Ich habe kurz nach dem Pharmaziestudium das Gefühl gehabt, also ich habe ja Pharmazie studiert, weil meine Mutter da ständig ihre Pillen genommen hat und ich habe mir schon als Kind gedacht, alter Schwede, die schauen ja alle gleich aus, die ist weiß und rund, die ist weiß und oval und jetzt nimmt sie es ein und der Körper soll wissen, wo was wirkt. Das ist interessant, da schauen wir uns näher an, habe ich dann getan und kurz nach dem Studium dachte ich mir, oh Gott, wir sind alle früher oder später abhängig von Medikamenten, wir können unsere Gesundheit nur mit Medikamenten erhalten. Jetzt ist es so, ich weiß ganz genau, dass wir unfassbar viel in der Hand haben. Ich fühle mich eigenermächtigt in dem und ich weiß genau, ich bin nicht zu niemandem ausgeliefert. Mein Körper möchte mir nicht schaden. Er gibt Symptome und das ist gut so. Wir sollten dankbar sein für jedes Symptom. Denn das Schlimmste ist, wenn ein Körper so schwach ist, um keinerlei Reaktion zu senden. Das ist gefährlich. Alles davor sind kleine Warnzeichen. Und ich weiß jetzt einfach zu 100% für mich, und es gilt auch für viele andere, die ich schon beraten durfte, dass man um Nahrungsergänzungsmittel nicht drum herumkommt in der heutigen Zeit. Unsere Böden sind leergeschwemmt, großteils. Es ist kein Bor mehr drinnen, fast kein Selen. Jod, wer nimmt heutzutage noch Jod zu sich? Also wir haben uns früher sehr viel von Fisch ernährt oder auch Algenblätter. Ich kenne fast niemanden, der das in seiner Ernährung hat. Also Jod ist wirklich ein großes Thema. Meine Sicht hat sich wirklich ins Positive gewandelt, weil ich weiß, wie viel man tatsächlich tun kann.
Wenn du die Gesundheitslandschaft verändern könntest, damit genau das, was du gerade ansprichst, besser gegeben ist, damit die Menschen auch wirklich wissen, was sie selbst tun können, was wäre da dein Wunsch für dieses System, damit das möglich ist?
Ja, liebe Susanna, gute Frage. Ich sage dir jetzt einmal, wie es mir oft geht, wenn ich in der Apotheke stehe an der Tara. Da wünsche ich mir ganz oft, dass man eine absolute Redefreiheit hätte. Hat man nämlich in Wahrheit nicht. Ich habe mir ganz oft gewünscht, wenn jemand kommt mit einem Rezept, mit einem klassischen Cholesterinsenker, Diabetesmittel, dann auch noch der Blutdrucksenker und der allzeit beliebte Magenschoner dazu, habe ich mir ganz oft gewünscht, ich hätte die Zeit, da ganz offen drüber zu reden und den wirklich langfristig auch zu begleiten oder ihm zu sagen, pass mal auf, das Diabetesmedikament, das wird dir Magnesium rauben und B12. Schau auf diesen Haushalt. Oder das Cholesterinmittel, das ist ein Coenzym Q10-Synthesehemmer. Bitte schau, dass du Q10 nimmst, bevor deine Muskeln einfach komplett ihre Kraft verlieren. Oder schau, dass wenn du den Magenschoner nimmst, unbedingt ein paar Nährstoffe einzunehmen, der wird die ganzen pH-Werte in deinem Magen-Darm-Trakt verschieben. Aber kurz nach dem Studium, also das hat Jahre gedauert, bis ich mich überhaupt getraut habe, so offen zu reden. Es ist halt einfach schwierig, da das richtige Maß zu finden, sage ich einmal. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man da noch viel offener drüber reden kann. Es wird eh schon viel besser. Die Leute sind sensibilisiert auf das Thema Gesundheit. Ich würde mir wünschen, dass man im Fernsehen mehr hören würde darüber, in welchen Monaten muss man Vitamin D nehmen, warum man wirklich Omega-3 einnehmen muss, warum Magnesium so wichtig ist und dann auch noch Zusatzempfehlungen zur Allergiezeit oder für Frauen im Wechsel. Das wäre toll und das wäre für mich echte Gesundheitsprävention. Oder mal einen Kochkurs, wo man darüber redet, mit welchen Fetten man kochen soll. Sonnenblumenöl, also das würde ich wirklich jedem abraten. Es hat ein ganz schlechtes Omega-3-zu-6-Profil. Ich würde eher zum Kochen kein Olivenöl nehmen, außer man ist sich sicher, dass man da jetzt nicht hoch erhitzt. Ist aber recht schwierig meiner Meinung nach. Da würde ich eher Butter oder eben die geklärte Butter, Ghee empfehlen und Kokosöl auf solche Dinge.
Also die schlechte Nachricht ist, es gibt viel zu tun. Mhm. Die gute Nachricht ist, wir können auch viel tun. Wir haben extrem viel in der Hand. Mhm. Gabriele, hast du das Gefühl, du bist heute nicht, also bist zwar zum ersten Mal da, aber ich hoffe, du bist nicht zum letzten Mal da. Wir haben, glaube ich, noch viel zu reden.
Wahrscheinlich.
Jetzt machen wir noch kurz unseren Faktencheck. Ich sag dir ein paar so Mythen, die auf Social Media und in der Gegend so herumkursieren. Und du sagst mir bitte, was dran ist.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt. Wer sich vegan ernährt, hat einen Vitamin B12-Mangel.
Pflanzliche Ernährung wird langfristig in einen B12-Mangel führen, ja. Und wenn man dann supplementiert, hat man Gott sei Dank keinen Mangel mehr.
Wir müssen nur genau hinhören. Unser Körper sagt uns schon, was er braucht.
Kommt darauf an, wie bewusst man ist. Da muss man vorher schon einen gewissen Bewusstseinsgrad erlangt haben.
Haferflocken zum Frühstück machen dick, stattdessen am besten viel Eiweiß gleich zum Frühstück.
Stimmt nicht ganz. Also Haferflocken sind ballaststoffreich, Magnesium, Eisen und Zinkquelle. Sie sollten bestenfalls eingeweicht werden, eine halbe Stunde davor oder über Nacht. Dann hat man auch die Phytinsäure reduziert, das ist ein Antinährstoff. Dann sollte man sie eher nicht zuckerreich kombinieren. Eher mit Beeren als einem anderen süßen Obst. Keinen zusätzlichen Zucker dazu, zum Beispiel Xylit zum Süßen. Und eine Eiweißquelle dazu, die man gut verträgt, Mandelmehl oder Quark oder Joghurt. Und dann sind sie keinesfalls schlecht.
Fruchtzucker ist ähnlich schädlich wie normaler Zucker.
Fruchtzucker in isolierter Form, in Form von Fructosesirup oder auch Fruchtsäften, ja, ist
aber
sehr schädlich.
Fruchtzucker im Obst, in der natürlichen Form?
Das Obst sollte man als Ganzes verzehren. Das ist gut.
Dann ist er nicht schädlich.
Ja.
Hauptsache, die Hormone sind im Gleichgewicht.
Man hat sicher ein besseres Leben, wenn sie im Gleichgewicht sind. Ob das die Hauptsache ist, darüber kann man lang diskutieren.
Zum Schluss bitte ich dich noch um ein Rezept. Du hast vorher schon über das Rezept gesprochen, aber jetzt eines. Also was würdest du uns empfehlen, was man nicht kaufen kann, aber was man tagtäglich für seine Gesundheit tun kann?
Das Rezept.
Ich würde mir wünschen, dass jedem Menschen bewusst wird, dass Gedanken zur Wahrheit werden für Körper, Geist und Seele und dass man darauf achten sollte, wie man mit sich redet. Ist man der strengste Richter, hat man toxische Gedanken oder geht man in einen liebevollen Selbstmonolog? Die mentale Gesundheit ist extrem wichtig.
Vielen, vielen lieben Dank, liebe Gabriela. Und ja, danke für deine Zeit und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke auch. Es hat riesen Spaß gemacht.